SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Linde Kölbe ist eine der bekanntesten Fotografinnen Deutschlands mit einem vielfältigen Werk, zu dem auch Dokumentarfilme, Interviews und mehr gehören. Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt bis September eine Ausstellung mit Fotos von Angela Merkel über einen Zeitraum von 30 Jahren von Herr Linde Kölbe. Frau Kölbe, schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Sie haben Angela Merkel über 30 Jahre hinweg fotografiert, immer einen Termin im Jahr, das erste Mal 1991. Da war sie noch Ministerin im Kabinett Kohl in Bonn. Ja, und stand und saß vor ihrer Kamera mit einem ziemlich anderen Gesichtsausdruck und auch einer anderen Körperhaltung als in späteren Jahren. Wenn Sie jetzt zurückdenken an diese erste Sitzung mit der späteren Kanzlerin, was fiel Ihnen damals auf, das charakteristisch war für diesen, tja, ich sag mal, Fototermin, aus dem ja jetzt so viel mehr geworden ist?
Ja, wie ich sie damals getroffen hatte, war sie ja gerade Ministerin geworden. Und vor allem, was das Erstaunliche war, dass sie noch neu in dem politischen Geschäft war und noch völlig unerfahren war. Und zwar auch unerfahren war in dem Sinne, in sich selbst öffentlich zu präsentieren. Die anderen Politiker, die bei dem Projekt Spuren der Macht damals dabei waren, haben ja sozusagen schon die Ochsentour von unten nach oben durchgemacht und haben waren das Licht der Öffentlichkeit gewohnt. Aber sie war ja Wissenschaftlerin und somit lebte sie in einer anderen Welt, also nicht öffentlichen Welt. Und jetzt war sie plötzlich körperlich, physisch sozusagen in der Öffentlichkeit. Und das hat ihr am Anfang noch vielleicht nicht Probleme gemacht, aber doch, da war sie noch scheu und ungelenkt, sozusagen sich selbst zu präsentieren. Und gerade in diesen ersten Fotos sieht man noch eine andere, eine ganz junge, scheue, auch unerfahrene Frau. Und es ist so, dass im Porträt, obwohl sie eben dieses Scheue hatte, aber doch, der Blick hat eine Kraft. Sie guckt nicht weg, sie schaut einen an. Zwar leicht von unten nach oben, aber kraftvoll. Dagegen das zweite Bild, was ich gemacht hatte, da sitzt sie und da sieht man körperlich noch sehr viel mehr diese Unerfahrenheit. Also da ist es so noch ein bisschen angespannt, man sieht es. Deshalb war das auch so, an dem ersten Bildpaar, glaube ich, sieht man so sehr diese Veränderung. Mir war von Anfang an wichtig, auch dass ich immer ein Gesichtsporträt gemacht habe, also Kopfporträt, sitzend und dann stehend noch, weil, wie gesagt, dieses erste Paar ist so ein Exempel dafür, wie wichtig die Körpersprache ist und wie ehrlich die Körpersprache ist. Der Körper drückt manchmal etwas aus, was wir nicht eigentlich sagen wollen mit Worten, aber der Körper sagt es. Und deshalb sind diese Körperbilder, also die stehenden Bilder, dann im Laufe der Jahre so wichtig auch. Also man sieht beim ersten Mal schon einerseits eine Kraft, Eigenwilligkeit ebenfalls, muss ich sagen, trotz der Unerfahrenheit, ja.
Auf dem ersten Foto, was ja auch wirbt für die Ausstellung, schaut sie, wie Sie gerade gesagt haben, so leicht von unten nach oben. Irgendeine Haarsträhne im Nacken ist auch so ein bisschen verirrt und es wirkt alles sehr spontan, als sei sie einfach gerade von der Straße reingekommen. Später gibt es das nicht mehr. Alles ist sehr kontrolliert und ja, vielleicht auch fassadig. Gab es irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, ah, das ist ein Wendepunkt, von dem an sie, tja, sich anders gibt?
Also ich habe sie ja von 91 bis 98 porträtiert und in dieser Zeit war die Veränderung, gerade auch die körperliche Veränderung, sehr, sehr groß. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich sie immer von der weißen Wand fotografiert hatte. Keine Machtsymbole, nichts, pur, schlichter Stuhl, sonst nichts. Und vor allem noch etwas, keinerlei Anweisungen, wie jemand sich hinstellen soll oder wie sie sich verhalten soll, was sie mit den Händen, mit den Armen machen soll. Es blieb immer ihr überlassen, damit absolut ihr eigenes Sein, ihre Körpersprache zum Tragen kommt. Und man sieht gerade in der Zeit, wo sie Ministerin ist, also wirklich Jahr für Jahr, das ist eine tolle Veränderung, so eine kleine Veränderung. Am zweiten Jahr hatte die Arme nach hinten, beim dritten Jahr hatte die Arme so ein bisschen schon nach vorne, aber noch verlegen. Und dann, da gibt's noch mal so einen kleinen Sprung, wie sie dann 95 Umweltministerin wurde. Da ist plötzlich Stand und Spielbein da. Und vor allem, da war sie in ihrem Metier, weil sie Umweltministerin wurde. Und sie war ja Wissenschaftlerin. Das heißt also, man sieht da wieder, wie ihre eigene Sicherheit, also auch geistige Sicherheit, handwerkliche Sicherheit, sich wieder körperlich ausdrückt in lockere Präsentation, aber doch Spannung im Körper, aber eine lockere Spannung. Und dann gibt's noch mal einen ganz, würde ich sagen, ganz großen Bruch in dem Sinne, wie sie dann Kanzlerin wurde. In den ersten Jahren, wie sie Kanzlerin war, sieht sie natürlich auch schon anders aus. Wir erinnern uns vielleicht noch, ist schon lange her, an den Wahlkampf, wie sie dann schöner gemacht wurde, also andere Frisur. Und dann trägt sie auch Make-up, was sie ja vorher nie getragen hat. Also sie wurde dann eben äußerlich eben auch zurechtgemacht. Und so, das ist das Äußerliche. Aber auch mit der Kanzlerschaft sieht man, wie sie so dann körperlich zurückgenommener wird. Also es von dieser Lebendigkeit, die sie noch in der Zeit als Ministerin war, sozusagen, da ist sie zurückgenommen. Das spürt man nicht mehr so viel. Aber nichtsdestotrotz, man sieht auch die Veränderung, also speziell in den Augen. Während sie vorher so eine Art Kraft in den Augen hatte, manchmal sogar noch so was leuchten, oder es gibt ein Foto von ihr gleich am Anfang, wo sie so was Spitzbübisches hat, das ist dann weg. Also die Augen werden müder und man muss dann sozusagen, wenn man genau hinschaut, sieht man, ist der Blick jetzt kraftvoll oder ist er müde? Also es wechselt. Die Schultern sind mal unten, mal oben. Und wenn man das dann kombiniert und dann nochmal guckt, was war denn in dem Jahr, sieht man natürlich auch sozusagen die Belastung. Also man sieht es im Gesicht auch und natürlich in der Körpersprache, was da eigentlich sozusagen gewesen sein muss, weil plötzlich wieder eine Schwankung drin ist. Also es ist nichts Gleichmäßiges. Aber wie gesagt, hinschauen ist natürlich wichtig und nicht nur entlanglaufen sozusagen.
Es gibt in der Ausstellung auch eine Serie von kleineren Fotos von Angela Merkel, wo sie sehr viel lockerer ist und spontan wirkt, wie wenn die Kamera gar nicht da wäre. Sie hat Ihnen ja das überlassen, das zu kuratieren, also die Auswahl zu treffen der Fotos, Ihnen da gar nicht reingeredet, null. War das vielleicht auch, um zu verhindern, dass Sie als Herlinde Kölbe so eine Art Hofmalerin, Hoffotografin würde?
Ich weiß nicht, ob sie so gedacht hat, aber das wäre nie meine Intention gewesen. Also so hätte ich auch kein Langzeitprojekt gemacht. Wenn die anderen bestimmen dann, was ich sozusagen zeigen kann oder darf, dann ist es ja nicht mehr ein Projekt von mir, sondern ich hatte ja auch eine Philosophie, die Idee dahinter, also ein Konzept, dass ich eben möglichst die Veränderung zeige, aber eben auch nicht wie in Pressefotos, also aktuell was gemacht, sondern wirklich Konzept. Ich habe immer gesagt, schauen Sie mich mit einem ruhigen, offenen Blick an. Das war die einzige Anweisung, die ich gegeben habe. Also, dass dieser Blick zu mir kommt, dass auch so dann nachher der Betrachter angesehen wird. Und dass es nicht kein Gepose vor der Kamera ist. Das ist nämlich auch etwas normal. Wenn die Öffentlichkeit da ist oder ein Fernsehteam, post man automatisch etwas. Und genau das wollte ich also auf keinen Fall haben. Und ich denke, Angela Merkel war so klug. Sie hat also sehr früh, glaube ich, verstanden, was das Projekt soll. Und ich habe dann auch Interviews dazu gemacht von 91 bis 98, jedes Jahr. Was war in dem Jahr? Was mussten Sie lernen? Was haben Sie gelernt? Das war eine immer wiederkehrende Frage. Und deshalb gibt es eben auch jetzt in der Ausstellung eine Videoinstallation mit dem Titel Was haben Sie gelernt? Und ich glaube, das zusammen, das war eine schöne Kombination oder interessante Kombination. Und das am Ende von diesen 8 Jahren, also in der ersten Zeit, habe ich sie dann am Ende gefragt, wie haben Sie die Befragung empfunden? Weil ich ja doch, sagen wir, Journalisten müssen aktuell fragen, was war los, was ist politisch geschehen und so weiter. Ich habe ja ein anderes Konzept gehabt, also habe ich anders gefragt, sondern ihre persönliche Veränderung abgefragt. Und dann sagte sie ganz am Schluss, nach 8 Jahren, sagte sie, naja, am Anfang fand ich es etwas lästig, wenn sie wieder vor der Tür standen, aber plötzlich habe ich dann meine Mitarbeiterin gefragt, war die Frau Kölbe dieses Jahr schon da? Also sie hatte mich dann plötzlich doch vermisst. Das heißt, also das ganze Projekt, sie sagt es dann auch, dass sie das Projekt doch so interessant gefunden hat, dass sie das auch gerne dann mitgemacht hat und unterstützt hat. Also das meine ich eben auch, es ist ja so, dass Politiker ja keine Zeit haben. Sie sind durchgetaktet zum Reflektieren, kommt man eigentlich nicht dazu. Ich kam in dem Jahr immer und habe gesagt, wie war das Jahr? Das heißt also, saßen zusammen und sie hat reflektiert oder wollte reflektieren. Was war denn eigentlich? Was war mit mir? Was ist geschehen? Hatte ich Krisen? Wie war es privat? Ging es mir gut? Was habe ich gelernt? So eine Art Essenz von jedem Jahr zu ziehen, Resümee zu ziehen. Das hat den Teilnehmern, habe ich festgestellt, sehr, sehr gut gefallen, weil man das natürlich normal privat nicht macht in der Hektik.
Sie sind bekannt dafür, dass Sie nicht mit einem großen Team angerauscht kommen und großer Entourage, sondern dass Sie relativ minimalistisch arbeiten. Zum Beispiel bei den Merkel-Fotos immer dieselbe Hasselblatt genommen haben, wo noch so Fotokassetten reinkommen, was ja ein relativ teurer Rohstoff auch ist. Hatte das eigentlich einen Einfluss jetzt auf das reine Handwerk des Fotografierens?
Ich habe damals beschlossen, es mit der Hasselblatt zu machen, also mit der 6-6-Kamera, weil es ist ein anderes Arbeiten als mit der kleinen Bild. Und zwar auch deshalb, die Hasselblatt ist man muss also auslösen, aufziehen und so weiter. Ich habe allerdings auch eine Motor-Hasselblatt-Kamera, aber die habe ich nicht bewusst nicht benutzt, sondern wirklich da, wo man auslösen, aufziehen muss. Es ist ein anderes Arbeiten. Und die Hasselblatt habe ich auch deshalb gerne genommen. Ich habe ein Licht gesetzt, also eine Lampe immer gesetzt. Und es ist ein langsameres Arbeiten. Sie sind nicht so schnell. Sie können nicht aber machen. Geht nicht. Und dieses andere Arbeiten, es ist mehr sich konzentrieren, das fand ich richtig oder wichtig für dieses Projekt, wo es ja nicht um Schnelligkeit geht, wo gerade jemand vorbeirauscht. Also sozusagen bei politischen Anlässen müssen die Fotografen ja ganz schnell sein, sonst haben sie es verpasst. Musste ich ja nicht, sie steht ja da. Und deshalb ist die Hasselblatt, die langsamer ist. Man schaut sich anders an, weil man die Kamera auch unten hält und nicht einfach in den Augen hält. Also es ist ein bisschen ein anderes Arbeiten, konzentrierteres Arbeiten, würde ich sagen, ja.
Ist vielleicht auch diese typische Merkel-Raute aus einer dieser Situationen herausgekommen? Es ist ja bekannt, dass sie bei Ihnen zuerst eingeübt wurde. Später gab es dann eine Kampagne, die sich darauf konzentrierte. Das war aber viel später, nämlich 2013 erst. Kann es sein, dass es was mit der Körperhaltung und ja vielleicht auch der Körperbeherrschung macht, wenn man eine bestimmte Pose einnimmt und die dann auch durchzieht?
Absolut. Also in dem Falle ist die Raute 1998 hatte sie zum ersten Mal gezeigt. Und das ist genau das, weil erstmal hatte ich immer versucht, dass die Menschen, also grundsätzlich, wenn ich fotografiere, dass die Menschen sich also entspannt sind und nicht sozusagen funktionieren müssen, dass sie möglichst sein können, dass man ihr selbst sieht. Und ich denke, gerade daraus ist die Raute entstanden, weil sie ja nichts tun musste. Es war sozusagen etwas Eigenes aus ihr heraus. Und es hat ja noch Jahre gedauert, bis sozusagen diese Raute dann das Synonym für Merkel wurde. Und ich denke, ich habe sie dann auch selber ausprobiert mal. Wenn man die Hände so hält und dann die Daumen aufeinander legt, habe ich gemerkt, dass der Körper eine völlig andere Spannung bekommt. Die Schultern gehen nach hinten, man steht aufrecht da. Und es ist sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel lange Reden anhören muss. Also es hilft. Und ich denke, Angela Merkel hat das auch gemerkt und hat es dann eben auch für sich sozusagen behalten.
Ehrlich gesagt, probiere es gerade selber auch mal. Es hat tatsächlich einen Effekt. Und deswegen komme ich auch auf die Frage. Eben sagten Sie, Sie haben Merkel gefragt, was sie gelernt hätte im Laufe der Zeit oder vielleicht sogar auch verlernt. Wie ist es mit Ihnen selber? Was haben Sie gelernt oder verlernt im Laufe dieser Zeit?
Ich habe natürlich sehr viel, speziell auch durch die Gespräche mit ihr, aber auch mit den anderen, die bei dem Projekt Spuren der Macht dabei waren. Und es waren ja nun sozusagen wirklich die, die in den Spitzenpositionen waren, also auch Joschka Fischer zum Beispiel oder Heidi Simonis oder Gerhard Schröder und so weiter, habe ich sehr viel gelernt über Macht, über Intrigen, über Machtspiele, aber auch, welche Eigenschaften notwendig sind, zum Beispiel um hochzukommen, welche Eigenschaften notwendig sind, um oben zu bleiben. Das ist nicht selbstverständlich, dass sie in diesen Spitzenpositionen bleiben, weil es gibt so viele Alphatiere, die da auch hin möchten natürlich. Und es gibt sehr viel Intrigen. Es gibt auch so viele Interessen, die da zusammenkommen. und Interessen, deutsche Interessen natürlich, die da eine Rolle spielen, gerade wenn man Kanzlerin ist, aber auch internationale Interessen, die natürlich sozusagen über die Kanzlerin natürlich sozusagen effektiv sein sollen oder dargebracht werden oder versucht werden zu beeinflussen. Also es ist extremst, was so eine Kanzlerin, auch ein Kanzler natürlich, aushalten muss. Es gibt nichts Härteres im Beruf, als Kanzlerin zu sein und in dieser politischen Welt international. Man muss sich sein, in der internationalen politischen Welt zu bestehen. Ist ja nicht nur Deutschland. Und da ist die Wirtschaft sozusagen viel geschützter, sind da die Menschen in der Wirtschaft, als wenn sie Kanzler sind. Und wie gesagt, auch Deutschland nach außen hin vertreten müssen, natürlich auch wollen, aber auch wenn sie die Verantwortung tragen, diese Verantwortung für das Geschehen auch von Deutschland. Das ist also enorm, was sie da sozusagen schultern müssen, physisch und psychisch.
Dieses Projekt Spuren der Macht mit den Fotos 91 bis 98 und bei manchen auch begleitende Interviews, das sind ja viele, die man in der deutschen Politik kennt. Heide Simon ist die, mal einen ziemlichen Schiffbruch erleiden musste in ihrem Parlament bei einer Abstimmung für sich. Joschka Fischer, der mal dick ist, mal dünn ist, wir erinnern uns alle. Was sind denn Spuren der Macht für Sie, die am augenfälligsten werden? Weil mit dem Foto kommen Sie ja sehr nah an die Leute ran.
Ich würde sagen, es ist die körperliche Veränderung. Das sieht man einfach, wie sich sozusagen der Stress und die Veränderung sich körperlich ausdrückt. Und es ist so, meine Wahl damals war auch so, dass ich Personen ausgesucht habe, die neu in ein hohes öffentliches Amt gekommen sind. Und ich hatte auch damals noch zwei Wirtschaftsbosse sozusagen dabei, ganz gezielt, weil ich sehen wollte, gibt es einen Unterschied zwischen Politik und der Wirtschaftswelt? Und es gibt sie. Also ich habe festgestellt, dass in der Wirtschaft die Menschen sehr viel mehr geschützt sind. Und zwar, die wissen, wenn sie auch an der Spitze stehen, dass der Name der Firma, der ist der Wichtige. Nicht sie selber. Sie kommen und gehen. Da ist der Nächste wieder dran. Das heißt also, sie nehmen ihr Ego zurück oder müssen es zurücknehmen. Ein paar Ausnahmen gibt's natürlich immer. Aber in der politischen Welt ist es so, dass sie sich physisch sozusagen fast verkaufen müssen. Sie müssen, wenn man die Tour, sozusagen die Ochsentour durchmacht, dann ist es so, dass sie wirklich ständig sich zeigen müssen. Sie müssen in der Öffentlichkeit präsent sein. Man muss wissen, dass sie gibt. Man muss ihr Gesicht kennen. Man muss wissen, was sie tun. Das heißt also auch, sie müssen die Öffentlichkeit mögen. Und wenn sie dann ganz oben sind, dann ist es natürlich so, dass alles, was sie tun, als gerade als Kanzlerin zum Beispiel, wird beschrieben, ob jetzt die Haare so sind oder die Kleider so sind oder was sie tragen, was sie sagen, wie sie gehen, was sie tun. Also wirklich alles, jedes Wort und auch sie selbst werden beurteilt, verurteilt, beschrieben. Sie können nichts mehr machen ohne eine gewisse Wertung von außen. Das heißt also, sie lernen, so eine Art Maske für sich selber zu tragen. Angela Merkel sagte ja, ich lege mir Schablonen zu, dass man mir nicht jede Emotion an der Nasenspitze erkennt. Also man lernt sich zu schützen, damit die anderen nicht sofort erkennen, was in meinem Inneren passiert oder ob ich verletzt bin oder nicht verletzt bin. Und dieses Zurücknehmen, das können sie nicht sozusagen einfach nur abschütteln nach 14 Stunden oder wenn sie jahrelang eben in dieser Position sind. Es wird auch ein Teil von einem. Und das sieht man natürlich auch. Und wie gesagt, es ist auch körperlich, auch bei den anderen hat man gesehen, wie dieser, auch wie dieser physische Stress die Menschen verändert. Wie sie etwas müder, also auch müder werden natürlich. Der Körper und der Kopf, der Äußere zumindest, hat nicht mehr diese Spannung.
Jetzt machen ja moderne Kameras einen ganzen Strauß von Bildern, wenn man denen das sagt. Wie Sie eben schon gemeint haben, wenn man Reporterin, Reporter ist und jemand fliegt vorbei, zack, Ministerin kommt aus dem Verteidigungsausschuss, bevor sie weg ist, schnell ein Foto. Da mag das ja durchaus seine Berechtigung haben. Aber wie ist es denn, wenn Fotos sozusagen dann auch auswählbar und kuratierbar sind, aus einem ganzen Millisekundenbereich von Momenten? Ist es nicht manipulativ, wenn man dann genau das eine aussucht, was einen ja auch wirklich sehr schlecht aussehen lassen kann? Oder ist es okay?
Also ich fand es interessant, während dem Projekt Spuren der Macht hatte ich 4 Zeitungen abonniert und dann natürlich auch noch Magazine immer dazu gekauft. Und dadurch, in dieser Zeit habe ich richtig studiert, wie die Zeitungen unterschiedlichst über ein Event berichten. Allein schon, wer nimmt welches Foto als Aufmacherfoto? Mit dem Aufmacherfoto, also mit der Tendenz des Aufmacherfotos, geben sie eine Richtung vor. Und das ist wirklich, das ist das, was eigentlich Journalismus natürlich auch Zeitungen machen. Sie wollen, auch die Zeitungen wollen verkauft werden. Also was sage ich oder wie, welches Bild nehme ich, um meine Leser, für jede Zeitung hat eine gewisse Richtung, sozusagen für mich, sozusagen für diese Berichterstattung zu interessieren oder dass sie das Blatt kaufen. Und auch, was will ich dann denen mitteilen? Also das ist etwas, was ich da schon gesehen habe, schon vor Jahren, wie sozusagen auch Fotos eindeutig manipulativ eingesetzt werden. Oder wenn man über einen Politiker negativ schreibt, dann wird eins genommen, wo er den Mundwinkel hängen lässt oder gerade schief guckt und so weiter. Also heute ist es vielleicht noch etwas intensiver durch die schnelle Verbreitung der Fotos, die aktuelle oder auch durch die Social Media. Aber die Tendenz war schon, also wie gesagt, im 91 bis 98, wie ich das große Projekt gemacht habe, war damals schon in den Zeitungen vorhanden.
Denken Sie eigentlich manchmal, eigentlich bin ich auch ein Teil des demokratischen Prozesses, weil ich mächtige Menschen abbilde? Jetzt nochmal im Unterschied zu richtig früheren Jahrhunderten auch. Also Hofmaler wie Velázquez hatten Aufträge, die nahmen die wahr, stellten dar, bildeten ab, hatten aber vielleicht einen anderen Spielraum beim Abbilden. Wie sehen Sie Ihren Spielraum beim Abbilden mächtiger Menschen?
Der Spielraum ist sehr groß, den ich habe, und zwar deshalb, man muss einen Unterschied machen. Alle diese Projekte, die ich gemacht habe, waren keine Aufträge. Alle frei. Und ich war auch nie angestellt, hatte auch nie den Versuch nur gemacht, irgendwo mal freie Mitarbeiterin oder zu sein oder angestellt zu sein. Das heißt, also da bin ich sozusagen unabhängig. Und das ist das entscheidende Wort. Also dieses Projekt Schwur in der Macht oder Angela Merkel in den Jahren, es war immer meine Entscheidung dann, wobei meine Grundlage ist immer, absolut fair zu sein, also nicht tricky zu sein. Das, und ich glaube, die Leute merken das sehr schnell, ob man jemanden aufs Kreuz legen will. Das ist nie meine Absicht. Fair zu sein, genau zu sein, ja, aber fair zu sein. Und wenn ich aber einen Auftrag annehme, für jemanden zu porträtieren, muss man automatisch etwas schöner fotografieren. Und das habe ich, also Aufträge habe ich sehr selten gemacht, in dem Sinne, zu jemanden zu porträtieren. Also sehe ich da, und vielleicht ist das auch grundsätzlich, dass ich immer strebe nach Unabhängigkeit und Freiheit. Und alle Projekte, die ich gemacht hatte, sind auf mein Risiko gemacht worden. Ich hatte nie einen Vertrag. Also immer sozusagen hoffen, dass natürlich das irgendwann mal, dass ein Buch wird und eine Ausstellung wird, aber immer ohne sozusagen, ohne Seil, also ohne immer freischwebend. Und das ist auch, oder mag nicht jeder so unabhängig sein. Und ich habe für die New York Times fotografiert, für den Stern fotografiert, für die Zeitmagazin fotografiert, für all diese Medien. Und jede Zeitung oder jedes Medium hat eine gewisse Tendenz. Für den Stern musste man lauter fotografieren als für die Zeit. Also das ist nur ein Beispiel. Und wenn ich jetzt aber, angenommen, ich wäre dann beim Stern, dann wüsste ich, ich bin eingeschränkt. Und deshalb habe ich immer die Freiheit, die Unabhängigkeit, aber auch immer das Risiko gehabt.
Das sind ja zahlreiche Projekte bei dem, was Sie aufzählen. Das deutsche Wohnzimmer zum Beispiel, wo Sie Menschen eben genau demselben abbilden. Oder auch Schlafzimmer, wo Leute alle möglichen Dinge im Bett tun, Zeitungen lesen, Kaffee trinken, Börse abchecken, Aktien kaufen und nebenbei noch eine Party organisieren. Oder auch die jüdischen Porträts von 1989, die wieder ganz anderen Charakter haben und auch sehr, sehr nah an Menschen rangehen. Haben Sie Lieblinge so über die Jahre hinweg?
Also ich würde sagen, dass die jüdischen Porträts gehören für mich zu meinen wichtigsten Arbeiten. Und zwar, es ist deutsche Geschichte. Nicht die positive Geschichte in dem Sinne, aber ich habe versucht, das, was geschehen ist, sozusagen in einer Weise zu zeigen, aufzuzeigen. Ich habe bei den jüdischen Porträts die Menschen fotografiert, die dem Holocaust entkommen sind, also überlebt haben und auf der ganzen Welt verstreut waren. Und ich wollte eigentlich nochmal zeigen, ich wollte die Gesichter zeigen, dass man nicht mehr immer sagt, die Juden oder der Holocaust, sondern dass man wirklich den Menschen ins Gesicht sehen kann und sagen, das ist ein Mensch, der überlebt hat. andere sind sozusagen ermordet worden. Und habe auch dann ganz lange Gespräche auch dazu gemacht. Eben nicht so sehr über die eigene Biografie, sondern eben auch wieder versucht, etwas Grundsätzliches dann mit den Menschen zu sprechen, über jüdische Identität, über Heimat. Alle haben ja die Heimat verloren. Oder über Glauben an Gott nach dem Holocaust. Oder wie denken Sie über Deutschland? Hassen Sie oder nicht? Oder, also, es ist ein großer Bogen, den ich also immer gefragt habe. Aber wie gesagt, etwas Grundsätzliches. Und was ich da erlebt habe und was Sie mir erzählt haben, muss ich sagen, hat sich bei mir so eingebrannt. Und es ist ja immer so, man kommt ja auch als Deutscher. Das heißt also mit der eigenen Geschichte. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, you can't escape your history. Und im Prinzip kann man im doppelten Sinne nicht seiner Geschichte entkommen, nicht der Geschichte des Landes, wo man herkommt, und auch nicht seiner eigenen Geschichte, die nimmt man auch immer mit. Also in dem Sinne war das eine ganz, ganz tiefe Erfahrung und eben aber auch wieder etwas, es ist deutsche Geschichte, es ist Religionsgeschichte natürlich auch, aber es ist auch eine Geschichte über großes Leid, über auch Menschenverachtung, aber auch, wie Menschen versucht haben, wieder ihr Leben neu aufzubauen, zu gestalten. Also es ist so ein großes Thema. Also es hat so eine Breite und aber auch so viel Schmerz, aber auch sehr viel. Ich war so auch beeindruckt, dass die meisten nicht bitter geworden sind, dass sie Humor hatten. Also es war, wie gesagt, eine große Erweiterung meiner Welt. Ja, kann ich nur sagen.
Sie sind selbst 39 geboren in Lindau am Bodensee. Hat Ihr Deutschsein, vielleicht sogar Ihr regionales Deutschsein, Einfluss darauf, wie Sie hier zu Hause und in der Welt wahrgenommen werden? Sie sagten zum Beispiel bei der Ausstellungseröffnung zu den Angela Merkel-Fotos, wenn Sie im Ausland sind, werden Sie auf Merkel oft angesprochen. Das sind die zwei Dinge, die ich noch gerne fragen würde. Wie ist der Einfluss Ihres eigenen Deutschseins und dann auch der Menschen, die Sie abbilden, in Ihrer Erfahrung drin?
Ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, mit denen ich immer konfrontiert werde. Früher eben, vor ich das jüdische Porträtbuch gemacht habe oder auch noch in der Zeit, wenn ich im Ausland war, war automatisch, natürlich, wenn ich Englisch spreche, hört man es in meinem Akzent sowieso, automatisch verbunden, dass ich, also ganz klar, ich bin Deutsche. Und dann wurde ich immer mehr oder weniger, wenn ich gerade in Amerika war, immer sofort auf den Holocaust angesprochen. Also ich, Deutsch, Holocaust, Schuld. Und da hatte ich eben auch versucht, auch mit dem Projekt eben auch etwas dagegen zu setzen, also etwas Positives zu zeigen, in dem Sinne diese Menschen zu zeigen, die eben überlebt haben und eben eine neue Zukunft für sich dann gesucht haben. Das war in der Zeit. Und jetzt, in den letzten 10 Jahren, wenn ich unterwegs war, war es so, dass ich immer angesprochen wurde, auf Angela Merkel und Deutschland, also positiv angesprochen wurde. Und ich wurde immer gesagt, ja, was wir für eine wunderbare Kanzlerin hätten und dass Deutschland doch jetzt ein verlässlicher Partner ist, also immer geblieben ist, auch nach der Wiedervereinigung. Und dass eben auch Angela Merkel immer sachlich regiert oder reagiert hat auch. Und dass Deutschland jetzt sozusagen so viel Respekt gezollt wird durch Angela Merkel. Also da gab es dann wieder diese Art von Reflexion, positive Reflexion. Und für mich war es so, ich würde so sagen, solche Menschen zu fotografieren, berühmte Menschen, ich habe die vielen Interviews, das würde ich sagen. Die Interviews und Gespräche, die ich geführt habe, ich würde sie immer Gespräche und nicht eigentlich Interviews nennen, das war, ich muss vorausschicken, man muss sehr gut vorbereitet sein. Aber sie waren auch immer eine Horizonterweiterung. Wenn man gut zuhört, kann man von allen etwas lernen. Positiv oder negativ. Aber man kann von allen etwas lernen und mitnehmen und sozusagen in meine eigene Welt in dem Sinne. Und somit wird meine eigene Welt auch größer und der Erfahrungsschatz von Leben oder Weisheit sozusagen kommt dann auch zu mir zurück von den Menschen dann.
Sie haben jetzt so lange Menschen in der Politik begleitet und sich ja auch gedanklich mit denen auseinandergesetzt. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, das jetzt beurteilen zu können, weil wir aber ja seit Ende Februar praktisch in einer neuen Welt leben, auch weltpolitisch. Würde mich interessieren, was Sie denken. Welche Herausforderungen kommen denn auf die Menschen in der Politik jetzt in dieser Phase 2022 zu? Wie ist politisches Arbeiten anders nach dem, was Scholz die Zeitenwende genannt hat?
Ich denke, also es gibt jetzt solche extreme Herausforderungen, wie es eben in den letzten 20 Jahren in dem Sinne nicht gab. Es gab Krisen, aber es gab keinen Krieg. Und das ist das Entscheidende. Es ist Krieg und Kriege gab es immer, auch in den letzten 10 Jahren. Es war immer irgendwo Krieg, immer. Aber er war nie so nah. Er war in Europa. Also jetzt ist er in Europa. Vorher war er immer weit weg. Das heißt also, wir merken eigentlich jetzt, was es bedeutet, Krieg in einer völlig anderen Weise. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und somit gibt es auch ganz neue Herausforderungen, weil das hat niemand in der Weise erwartet. Und man hat ja gesehen, alle europäischen Machthaber sind zu Putin gereist, ohne Ergebnis. Er hat seinen Krieg trotzdem gestartet. Und ich denke, es ist eine Zeitenwende, es sind andere Herausforderungen auch. Aber zum Beispiel Herr Habeck, Minister Habeck eben, denke ich, hat einen ganz guten Ansatz. Jetzt haben wir ja nun wirklich eine Krise. Wie geht es weiter mit den Gaslieferungen, mit den Öllieferungen? Was bedroht uns und wie bedroht es uns in dem Sinne? Und er versucht, seine Schritte, die er macht, zu erklären. Das heißt, er versucht, ich habe neulich einen Twitter von ihm gesehen, er versucht, den Menschen zu sagen, das habe ich gemacht, das könnte auf sie zukommen, das kriegen wir wahrscheinlich hin, das wird schwieriger, das betrifft sie wahrscheinlich auch. Das heißt also, er versucht etwas, ohne viel Blabla zu machen, aber er versucht, etwas darzustellen, so dass man verstehen kann, wie es weitergehen könnte. Und ich glaube, das in dieser Art könnte ein neuer Politikstil sein, Menschen mitzunehmen in die Entscheidungen oder zumindest verständlich zu machen und nicht zu sagen, ich habe so beschlossen, ich habe das getan, sondern ich habe das getan, weil, und ich habe das so getan.
Wie empfinden Sie diesen Kontrast, wenn Sie sagen, neue Art von Politik und neuer Politikstil zu dem, ich sag mal, Stil, den es in der Bonner Republik gab? Den haben Sie ja auch begleitet. Also das waren, ich sag mal, so Herrenlederbüros mit Holztäfelung, wo man noch so den Zigarrenrauch riechen konnte. Wie hat sich das auch optisch dargestellt? Also wie ist für Sie der Kontrast zwischen der Bonner und der Berliner Republik? Denn Sie haben ja auch ein Projekt, was sich damit auseinandersetzt und was den Namen Die Meute hat. Aber das würde mich zuerst interessieren. Wie empfinden Sie diesen Kontrast, wenn Sie auch sagen, Sie empfinden da auch einen neuen Stil in der Politik?
Also ich habe ja nie in der Bonner Republik, also in der Bonner, wie in Bonn die Hauptstadt war, nie dort fotografiert. Ich war nie eine aktuelle Berichterstatterin. Deshalb kenne ich die wirkliche Welt in Bonn nicht. Aber aus den Erzählungen, klar, da ist alles überschaubar gewesen. Journalisten und Politiker saßen zusammen. Also eine völlig andere Welt. Aber wie gesagt, nicht selbst miterlebt. Ich habe die Änderung zumindest erlebt selbst. Ich habe dann wie die Hauptstadt sozusagen Berlin geworden ist. Und dann, da war ein völlig anderes Szenario. Und da habe ich dann den Film gemacht, Die Meute. Und da war, also gerade am Anfang war Hauen und Stechen, also wirklich so angesagt. Nichts war geordnet, alles war durcheinander. Es kamen ganz viele neue TV-Sender, andere Medien noch dazu. Also es war plötzlich, als ob das sozusagen multipliziert worden wäre, alles mehrfach. Und jeder hat versucht, seinen Platz zu finden oder seinen Platz zu ergattern, muss man wirklich sagen. Und deshalb war es eben fast, wie gesagt, wie eine Meute. Jeder guckt, wie komme ich vorne hin? Jetzt ist es anders. Also irgendwann, natürlich schon seit einiger Zeit, klar. Aber jetzt ist es mehr geregelt. Es gibt eine gewisse Ordnung, es gibt ein bisschen Spiel, man kennt sich oder die Journalisten untereinander kennen sich inzwischen. Also es ist nicht mehr so, dass jeder mit den Ellbogen jetzt arbeitet, sicherlich manchmal auch noch, aber es hat gewisse Regeln und ich glaube, einfach mehr Anstand als damals. Wie gesagt, damals war es wirklich sozusagen, wer ist der Erste, wo stehe ich?
Kameramann oder Kamerafrau, ob Fotograf oder Film, ist ja auch eine richtig körperliche Arbeit. Ist das einer der Gründe, warum es da so viel mehr Männer drin gibt in diesem Beruf als Frauen?
Ich Vielleicht, also zumindest bei im Film mit Kamerafrau, Kameramännern hat das sicherlich zu tun. Das sind ja wirklich schwere Kameras, die inzwischen aber auch leichter werden. Also so ist es nicht. Aber auch da war es natürlich eine Männerwelt und inzwischen gibt es etliche Kamerafrauen, muss ich dazu sagen. Auch da hat sich was gewendet. Und ich weiß von meiner Zeit noch, meinen Anfängen, dass die Fotografenwelt war auch eine Männerwelt. Also ich habe das also auch erlebt und wie sie dann auch, ich meine, Angela Merkel wurde von den Männern nicht ernst genommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang von den Männern auch nicht ernst genommen wurde. Oder einmal hat ein Fotograf gesagt, gehen Sie mal auf Zeiten, jetzt kommen wir. Also wir, die Profis. So ungefähr, wir Männer, die Profis. Also, aber die Welt ändert. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat sich die Welt geändert. Und heute gibt es ja ganz viele Frauen. Aber ich kenne das sozusagen. Man muss sich... Die Frauen haben sich in der ganzen Geschichte ihre Plätze wirklich erobern müssen, erkämpfen müssen. Und es gab die Jahrhunderte der Männer, die haben regiert, die haben gesagt, was gemacht werden muss. Es gab das Patriarchat und so weiter. Also ja, da ändert sich die Welt grundsätzlich jetzt auch, wobei es noch lange natürlich nicht so ist, dass plötzlich die Frauen mehr das Sagen hätten. Das dauert noch.
Ich will bestimmt keine Klischees über Geschlechterrollen herunterbeten, aber ich frage trotzdem mal, ist es für Sie als Frau leichter, Leuten mit einer Kamera nahe zu kommen, dass die auch aufmachen innerlich?
Da würde ich es genauso sagen. Es kommt nicht so sehr auf Mann oder Frau an, sondern die rein physische Annäherung schon ist schon entscheidend. Wie der erste Blick, das physische Annähern, ist so entscheidend, ob sich jemand wohlfühlt oder ob er entspannt sein kann oder ob er sofort in Spannung oder hab Achtstellung geht und so weiter. Das heißt also, es ist ja oft so, dass die Männer eine Annäherung haben, sagen wir mal forschere, nennen wir es mal so, forschere Annäherung haben als Frauen. Und das kann natürlich ein Teil sein, dass Frauen leichter aufschließen können. Aber wie gesagt, es ist nicht direkt der Geschlechterunterschied von Mann-Frau, sondern physisch, was mache ich? Und ich in meinen Workshops habe ich immer gesagt, das Bild entsteht, vor Sie auf den Auslöser drücken. Das ist der letzte Moment. Das, was vorher ist, das macht das Bild.
Und wenn Sie solche Workshops machen, was machen Sie da für eine Erfahrung? Ist das was, was eine Ergänzung ist? Welchen Teil nimmt das in Ihrer Arbeit ein?
Inzwischen weniger, weil ich habe in der Sommerakademie oft unterrichtet, aber in dieser Art, wie ich unterrichte, ist das ein solch hoher Energieverschleiß meinerseits, muss ich sagen, weil ich natürlich auch wirklich versuche, dass die Teilnehmer wirklich was begreifen, ändern. Und ich sage immer, wenn ich nur sage, das Licht, wenn Sie das Licht so setzen oder wenn Sie die Komposition so machen, ist es besser. Das ist zwar eine äußere Besserung, aber ich glaube, mein Ziel war immer, dass ich etwas in den Gedanken der Teilnehmer ändere, ihre Sehweise ändere, ihr Denken ändere ein bisschen. Und das ist so dann der Ausgangspunkt für ein besseres Foto. Ich habe gerade letztes Jahr noch das Buch Faszination Wissenschaft gemacht, wo ich die Elite der Naturwissenschaftler auf der ganzen Welt porträtiert habe und interviewt hatte. Ich habe jetzt noch das Angela Merkel Buch vorbereitet. Also ich hatte so viele eigene große Projekte, dass ich keine Zeit hatte, jetzt mehr Workshops zu machen.
Zum Schluss wollte ich gerne nochmal zurück zu diesen Angela Merkel Fotos, einfach weil sie jetzt präsent sind im Museum hier in Berlin bis September. Wie war denn eigentlich das Verhältnis von Aufnahmen zur Auswahl? Hat sich das im Laufe dieser 30 Jahre geändert?
Nein, es war natürlich so, in den ersten Jahren hatten wir mehr Zeit miteinander zum Fotografieren. Das heißt, da gab es natürlich auch Fotos, wo sie mal gelacht hat oder gelächelt hat. Deshalb gibt es auch zum Beispiel in der Ausstellung eine Wand mit so kleinen Fotos, wo man Angela Merkel auch lachend, lächelnd sieht. Also sozusagen der Kontrast zu diesem strengen Konzept, was ich eben hatte. Die Anzahl der Filme ist gleich geblieben, also die Anzahl der Kassetten.
Verraten Sie uns, wie viel es waren?
Es waren sechs Kassetten. Und es gibt ein Foto in der Ausstellung eben auch, was ich besonders liebe. Das war 2018. Und da hatte ich ja gesagt, so Frau Merkel, jetzt sind wir gleich fertig. Ich weiß ja, dass sie Fotografieren nie geliebt hat. Also Also sie hat immer das akzeptiert, dass es für das Amt richtig und notwendig ist. Aber es gibt, also zum Beispiel frühere Kanzler haben das ja geliebt, fotografiert zu werden oder die Kameras geliebt. Aber da bin ich. Aber nie Angela Merkel. Aber sie hat ja wunderbar mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, so, das ist die letzte Kassette. Also Sie können machen, was immer Sie wollen jetzt. Und da gab es einen Moment, sie hat die Hände in die Hüfte gesteckt und hat gelacht. So in einer Weise, wie man Angela Merkel in der Zeit nicht kannte als offizielle Kanzlerin. Da war plötzlich wieder etwas da von dieser privaten Angela Merkel, wie man sie eigentlich nicht gesehen hat mehr. Und deshalb liebe ich dieses Bild auch besonders. Es gibt auch nur ein Negativ davon, also nur sozusagen ein Moment. Aber die Auswahl war immer ganz klar. Die Auswahl war die, wo schaut sie mich am klarsten an. Dementsprechend habe ich die Bilder ausgesucht.
Ich muss noch ganz laienhaft nachfragen, wie viele Aufnahmen sind in einer Kassette drin bei dieser Kamera?
12.
Also da ist man schon bei 36 Stück ganz schön begrenzt. Wie lange dauern denn diese Sitzungen immer?
Die waren früher natürlich länger, weil ich sie mit den Interviews verbunden hatte. Und am Schluss waren sie sehr, sehr kurz, muss ich sagen. Sehr kurz für das ganze Ritual, was wir hatten. Kopfporträt, Sitzen, Stehen, alles zusammen 15 Minuten.
Jetzt haben Sie gerade so gezögert, als ich gesagt habe, 36 Stück sind wenig. Ist es wenig oder viel?
Es ist wenig.
Ja.
Es ist wenig, ja.
Das heißt, Sie müssen im Grunde ja auch mit der Person, die fotografiert wird, so eine Art Deal machen, oder?
Nein, es ist kein Deal, sondern also erstmal wusste Angela Merkel, obwohl wir so wenig Zeit hatten, wir hatten ja ein Ritual, wir kannten uns ja schon so lange. Da braucht man also nicht mehr um den Brei reden. Wir wussten, dieses Jahr wieder Kopf sitzen stehend. Und das andere ist, dass es eine Höchstkonzentration ist. Ganz, ganz hohe Konzentration in diesen Minuten. Also da muss dieses Nonverbale muss da sein. Es ist diese Energie muss da sein, um das zu, von mir und aber auch von ihr natürlich zu geben. Aber ich muss erstmal die Energie bringen, dass ich das hole. Es ist ein, ich sag ja, nonverbaler Energieaustausch, der da sein muss oder der notwendig ist, damit gute Fotos werden und dass man diese Kraft in den Bildern spürt.
Es ist ja immer eine Wechselwirkung zwischen fotografierender und fotografierter Person. Wie hat sich das eigentlich über die Jahre geändert? Haben Sie Ihre Haltung gegenüber der fotografierten Person auch geändert?
Nein, meine Haltung Angela Merkel gegenüber hat sich nicht geändert. Ich meine, sie ist natürlich Kanzlerin geworden und wie gesagt, die 15 Minuten waren natürlich knapp. Da gibt's natürlich auch eine Anspannung, würde ich sagen. Aber meine eigene Haltung zu ihr hat sich nicht geändert. Und ich denke schon, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, ganz gleich, welchen Stand ein Mensch hat oder welche Position er hat. Ein Respekt und Achtung vor dem anderen ist für mich elementar.
Viele sagen, ich mag es gar nicht, fotografiert zu werden, aber die freuen sich dann doch, wenn es schöne Fotos von ihnen gibt. Gibt es so einen Rat, den Sie diesen Menschen zurufen würden, was die in dem Moment machen sollen, wenn es ans Fotomachen geht?
Sie müssen sich innerlich entscheiden, dass sie, wenn sie fotografiert werden, dass sie dann auch hinstehen und zur Kamera schauen und nicht verdruckt wegschauen. Also man muss innerlich entscheiden, ja oder nein, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich es mache, dann sollte ich zur Kamera blicken und in dem Sinne also mit dem Fotografen, wer oder wer immer das ist, dann eben auch Kontakt aufnehmen. Und in dem Moment wird es auch besser. Aber es ist natürlich die andere Geschichte auch. Es ist Sache des Fotografens auch, den anderen zu holen und den anderen in seinen Bann zu ziehen. Das heißt also, ihn sozusagen zu sagen, schau mich an. Und sozusagen das Spiel mit dem zu beginnen, dass das eben bessere Fotos werden. Es hängt auch vom Fotografen ab.
Handyfotografie bringt ja komplett neue Genres hervor, sage ich jetzt mal. Selfies gab es ja in der Form vorher nicht. Was ist eigentlich das Gute an Selfie?
Was ist das Gute? Ich würde so sagen, es befriedigt die Eitelkeit vieler Leute. Ja, also ich habe mir auch gedacht, dass viele Menschen einfach sich ablichten wollen mit irgendjemandem, also entweder vor einem Gebäude, dass man sagt, ich war da, oder mit einem Promi, dass man sagt, ich war mit ihm. Und neulich wurde ich gefragt, ob ich denn nicht etliche Fotos hätte von dem, mit Berühmten, die ich ja viele fotografiert hatte. Und dann wurde mir eigentlich zum ersten Mal auch nochmal richtig bewusst, ich habe nie ein Selfie angestrebt. Ich habe gemerkt, es war meine gar keine Intention, mich mit denen zu fotografieren, weil mir kam es immer auf die Begegnung an. Das heißt, die Intensität der Begegnung war mir so wichtig, Und das ist auch das Entscheidende, was dann hinterher in mir bleibt, dass ich gar nicht die Idee hatte jetzt, ich brauche ein Selfie mit dem, sondern ich hatte die Kraft oder die Spannung und die Weisheit oder was der Begegnung in mir. Das ist das, was geblieben ist, nicht das Selfie.